Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 10. Über Einschätzungen zu den Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Mit Hanna Eitel.
Hallo Hanna, schön, dass du bei dem Podcast dabei bist. Wir beginnen mit unserer Standardfrage. Wer bist du, was machst du und was bist du auf der Spur?
Hallo Tillmann, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Hanna Eitel und ich arbeite für die Fachstelle Bildungsallianzen gegen rechte Ideologien der Heinrich-Böll-Landesstiftungen. Und was ich da mache, ist Bildungsmaterial zu extremen Rechten, zu ihren Ideologien und ihren Organisationen. Wir haben zum Beispiel so ein kleines Heft über die Inhalte der AfD, das heißt zur Sache, was die AfD wirklich will. Und jetzt gerade eine große Publikation, Antidemokratie getarnt als politische Bildung, wo wir uns damit beschäftigen, was die machen, die antidemokratisch sind und aber von sich behaupten, dass sie politische Bildung machen würden. Und in dem Namen der Fachstelle steckt ja auch noch das Wort Allianzen drin. Was wir auch machen, ist dazu zu bilden, wie man sich gegen extreme Rechte und Antidemokratinnen engagieren und organisieren kann. Und dazu gehören natürlich, sich zusammenzutun und Allianzen, Bündnisse zu schmieden. Und wir sehen uns auch als Teil dieser Allianzen mit unserer Arbeit, deswegen Bildungsallianzen gegen rechte Ideologien.
Du bist heute hier, weil ich gerne deine Sicht und Einschätzung auf die Folgen der Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen besprechen möchte. Von daher als Einstieg, was sagst du denn zu den Ergebnissen der Wahlen? Schockiert dich sowas noch? Ist es sowas wie erwartet oder gab es vielleicht sogar irgendeine positive Überraschung?
Also ich lebe ja in Sachsen und arbeite in Dresden und deswegen ist es jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen stärker sächsisch gefärbt als Thüringen und Brandenburg, was ich natürlich mit angucke, aber mich nicht so ganz unmittelbar betrifft. Und wenn du mich jetzt erstmal persönlich fragst, muss ich sagen, dass mich die Landtagswahlen gar nicht so sehr schockiert haben, weil mich einfach die Kommunalwahlen, die wir ja auch im Mai diesen Jahres schon hatten, so runtergezogen haben. Da hat die AfD und da haben viele rechte Wählerbündnisse in der Fläche total abgeräumt und sind einfach sehr groß übers ganze Bundesland verteilt, auch mit natürlich regionalen Unterschieden. Und das reicht eigentlich schon, um hier für viele Leute das Leben und die Arbeit noch schwerer zu machen. Und mich hat es so runtergezogen, weil ich den Eindruck hatte, jetzt gibt es wirklich Ecken, wo die Leute keinen Stich mehr sehen. Also wer eine AfD-Mehrheit im Gemeinderat hat oder in den ganzen Kreistagen sind die so wahnsinnig stark geworden. Da kommen die Leute vielleicht für ihre Projekte, ob sie jetzt ehrenamtlich was machen oder ob sie beruflich wo arbeiten, einfach kaum mehr an Fördergelder. Und man kann nicht alles ehrenamtlich und für umsonst machen. Es gibt Dinge, für die braucht man einfach Geld. Und da sitzt die AfD jetzt teilweise an Schlüsselstellen und kann dieses Geld blockieren. Und jenseits von denen, die quasi aktiv dagegen sind und die dieses Geld brauchen, ist es ja für alle im Leben einfach nochmal bezeichnend, wenn man immer sieht, wie viele Leute um einen rum rechts wählen. Gerade auch in kleinen Orten, wo man sich nicht aus dem Weg gehen kann, wo man auch genau weiß, alle anderen wissen, dass ich eine von denen bin, die nicht rechts gewählt hat, die sich vielleicht antifaschistisch positioniert, die sich queer positioniert. Das heißt, die Leute sind sichtbar und kriegen durch diese Wahlergebnisse halt auch immer nochmal gespiegelt, wie ihre Umgebung so tickt. Deswegen fand ich diese Kommunalwahlergebnisse eigentlich schon so bedrückend, dass mich die Landtagswahlergebnisse nicht mehr weiter umgehauen haben. Und ich finde auch, dass die Ergebnisse von so Kommunalwahlen meistens nicht so viel Beachtung kriegen. Einerseits, weil Kommunalpolitik nicht so wahnsinnig aufregend und sexy wirkt. Dabei kann man da richtig viel kaputt machen, eben über so Fördermittel, die weitergereicht werden oder natürlich auch über Verkehrspolitik, die einfach immer schlechter wird. Man kann den Leuten vor Ort das Leben wirklich schwer machen. Und es ist aber so, dass es bundesweit nicht so viel Beachtung bekommt, weil natürlich Landtagswahlen, ne, alle warten, oh, bei der Landtagswahl wird die AfD stärkste Kraft. Kann man jetzt noch ohne die regieren? Und alle warten auf diesen einen großen Knall. Und nein, es wird nicht diesen einen großen Knall plötzlich geben, sondern schleichend oder vielleicht sogar rennend nehmen die sich immer mehr Raum, bekommen immer mehr Macht, auch in Parlamenten. Und es schlaucht. Das macht müde, das ist schwer, sich dagegen zu motivieren. Und es ist auch schwer, noch im handlungsfähig zu bleiben, weil ja auch gar nicht so klar ist, was man halt machen kann, wenn man in Landstrichen wohnt, wo wirklich Mehrheiten derer, die wählen gegangen sind, eine extrem rechte Partei wählen. Das blieb erstmal so von der Kommunalwahl und von der Europawahl schon übrig. Die Landtagswahlen waren so ein bisschen das, womit alle gerechnet haben, würde ich sagen. macht es nicht weniger schlimm. Bedeutet ja jetzt auch nochmal in Landtagen, dass extrem zäh Verhandlungen anstehen und dass erstmal nichts vorangeht von den Dingen, die eigentlich total wichtig wären, weil es gibt ja Sachen, die gemacht werden müssten überall. Und durch die Notwendigkeit, sich mit der AfD zu beschäftigen, aber auch mit diesen unnötigen Beschäftigungen, die uns allen schafft, kommen politische Entscheidungsträgerinnen halt auch nicht dazu oder zu wenig dazu, vielleicht manchmal sich den richtig wichtigen Themen auch noch zusätzlich zu widmen.
Du hast zwar gerade die Situation vor Ort schon angesprochen, ich würde trotzdem gerne nochmal explizit drauf eingehen. Gerade weil du bzw. ihr von der Fachstelle ja vor Ort viel mit Menschen arbeitet und gut vernetzt seid. Wie nehmen denn progressiv aktive Menschen in Sachsen bzw. grundlegend in Ostdeutschland die Wahlergebnisse jetzt so wahr? Wie gehen die damit um, auch wenn es ja ein bisschen abzusehen war?
Ich glaube, das ist total unterschiedlich. Es gibt ja auch immer noch Leute, die jetzt erst anfangen oder jetzt verstärkt anfangen, sich zu engagieren, die zum Beispiel neu in demokratische, progressive Parteien gegangen sind oder die jetzt wo dazustößen, weil sie sagen, es ist genug. Und die haben natürlich oft auch noch ein bisschen mehr Motivation und mehr Kraft übrig. Die Leute, die schon sehr lange aktiv sind, haben natürlich gewisse Ermüdungserscheinungen. Man gewöhnt sich ja auch an Sachen. Ich würde sagen, es gab keine gute alte Zeit in dem Themenbereich, denn die extreme Rechte war immer stark in diesen Bundesländern. Aber es war schon so, dass selbst bei kleineren Attacken, Anschlägen war natürlich der Aufruhr viel größer, was sich hier die Leute vor Ort teilweise antun müssen, die in einer Regelmäßigkeit entweder persönlich angegangen werden oder Vereine beschmiert werden, bis hin zu körperlicher Gewalt. Da gibt es natürlich auch Normalisierungserscheinungen und da reihen sich diese Wahlergebnisse ein. Und dann gibt es schon auch eine gewisse Mutlosigkeit und Leute, die sagen, sie wissen eigentlich nicht mehr, wie weiter. Und es gibt natürlich die, die sagen, wir müssen unbedingt weitermachen, weil es gibt überhaupt keine andere Möglichkeit. Und ich glaube, was viele aber schon tun und was ich auch das Wichtigste finde, ist, dass man halt überlegt, was man macht und wie und dabei auf sich achtet und nicht versucht, jetzt mit einem Schlag alles zu retten, sondern Dinge macht, die einem selber gut tun, sich zusammenschließt. Das haben die Leute in kleinen Orten eh gemacht. Also wer in kleinen Orten demokratisch aktiv sind, weiß in der Regel um die anderen, die noch da sind. Aber einfach ziemlich klar zu gucken, was Sinn macht. Und das ist auch was, was ich mir wünsche, wenn Leute aus strukturell besser gestellten Gebieten, davon mögen einige in Westdeutschland liegen, ihre Hilfe anbieten, dass sie wirklich erstmal fragen, was für Hilfe gebraucht wird und auch ein bisschen drüber nachdenken, was für Hilfe sinnvoll ist. Pakete mit 50.000 Flyern irgendwo hinzuschicken, ist ein nettes Angebot. Die Frage ist, wer wird die wohl verteilen? Weil vielleicht hat dafür gar niemand Zeit oder Kraft, weil vielleicht tun die Leute eigentlich eh schon alles, was vor Ort zu tun ist. Deswegen fragt doch die Leute. Die Leute wissen erstens ziemlich gut, was los ist. Die gucken ja nicht nur zu, sondern die sind tätig und viele von denen sind ja in Debatten und Analysen irgendwie auch beteiligt. Das heißt, es gibt auch ein Wissen abzurufen bei denen und die brauchen, ja, glaube ich, keine ungefragten Hilfsangebote, sondern klare Unterstützung bei dem, was ihnen was bringt. Und was viele am allermeisten sagen ist, kommt halt auch mal vorbei, wenn wir was machen. Ihr müsst nicht kommen und bei uns was veranstalten oder irgendwas Tolles bei euch veranstalten und uns einladen, sondern kommt hierher, weil wir machen gerade was Tolles und seid mit da. Das ist natürlich nicht für alle mit jeder Fahrzeit möglich. Aber ich glaube, das gibt es ja auch im übertragenen Sinn. Also nehmt doch mal wahr, was die Leute machen. Verstärkt, was die Leute machen. Es ist nämlich gar nicht so leicht, neben so vielen extrem rechten Vorfällen, über die man berichten muss, überhaupt durchzukommen in den Medien. Denn auch über die coolen Sachen könnte mehr berichtet werden. Und das zu sehen und zu verstärken, ist, glaube ich, ein gutes Hilfsangebot.
Wir sprechen gleich über die Parlamente und Parteien. Macht natürlich Sinn nach einer Wahl. Davor würde ich aber gerne noch einen kurzen Schwenk hin zum öffentlichen Diskurs machen. In den letzten Jahren wurde der Kampf gegen rechts immer auch von zwei Narrativen attackiert. Zum einen, dass links und rechts gleich schlimme Ränder seien und damit wurde viel antifaschistisches Engagement direkt diskreditiert. Zum anderen wurde mit einem vermeintlichen Gebot der Neutralität versucht, dezidierte Arbeit gegen rechte Parteien anzugreifen. Inwieweit haben so Diskurse auch zu den Wahlergebnissen beigetragen? Und werden wir jetzt einen noch verstärkten Diskurs in die Richtung hören, gerade durch eine parlamentarisch starke AfD?
Also ich versuch's mal nacheinander. Dieses vermeintliche Neutralitätsgebot, was immer so rumgeistert, richtet sich vor allem an öffentliche Einrichtungen und Vereine, die zum Beispiel öffentliche Fördermittel bekommen. Und dann wird gesagt, weil ihr staatliche Fördergelder bekommt, müsst ihr euch parteipolitisch zum Beispiel neutral verhalten und dürft bestimmte Parteien nicht ausladen. Dazu gibt es inzwischen einen Haufen guter Papiere, kurzer und längere. Da können wir vielleicht dann auch ein paar in euren Shownotes verlinken. Die sagen, so einfach funktioniert es nicht. Erstmal sind Vereine nicht dasselbe wie staatliche Stellen, auch wenn sie staatliche Mittel erhalten. Sie haben immer noch eine größere Freiheit. Und dann ist natürlich die Frage, ob eine Organisation oder in dem Fall eine Partei, die extrem rechts ist und in diesen Bundesländern ja sogar von diesem Verfassungsschutz als solche bezeichnet wird, ob die sich noch darauf berufen kann, dass man sich gegenüber neutral, also wie allen anderen Parteien, verhalten muss und sie zum Beispiel deswegen einladen muss. Da gibt es sehr wohl andere Meinungen dazu, auch wenn der öffentliche Diskurs, vor allem der aus der Verwaltung kommt, sehr, sehr stark ist, der sagt, nein, es ist neutral und es müssen alle eingeladen sein. Es gibt sehr wohl Stimmen, auch Fachstimmen, die sagen, dass es nicht richtig ist. Und es ist natürlich auch klar, dass wenn man Angebote machen will, die für alle sein sollen, man es auch ad absurdum führt, wenn man Leute einlädt, wo sich dann Leute gar nicht mehr trauen hinzugehen. Also wenn ich jetzt ausgemachte Rassistinnen zu meiner Veranstaltung einlade, können ja auch Leute gar nicht mehr kommen. Daran ist sowieso nichts neutral. Es gibt keine neutrale Demokratie, es gibt keine neutrale Zivilcourage. Das ist vielleicht erstmal so als inhaltliche Antwort darauf zu sagen. Und ich glaube, jenseits diesem sehr auf die Arbeit bezogenen Neutralitätsgebot gibt es ja schon viel länger so ein Gerede von Normalität. Das heißt, wenn heute gesagt wird, AfD ist doch erstmal eine Partei wie jede andere, eine normale Partei, Fragezeichen. Das haben wir schon ganz lange, zum Beispiel in Sachsen ziemlich stark, seit 2014 Pegida aufgekommen ist, wo immer wieder gesagt wurde, das sind ganz normale Leute, das normale Volk.
Am 20. Oktober 2014 tritt die islam- und fremdenfeindliche sowie völkische, rassistische und extrem rechte Organisation Pegida zum ersten Mal in Dresden in Erscheinung und erreicht laut Angaben der Polizei zu ihren Höchstzeiten TeilnehmerInnenzahlen von bis zu 25.000. Die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes bleiben in der sächsischen Landeshauptstadt jedoch nur in Bezug auf ihr Mobilisierungspotenzial singulär. Ableger lassen sich im gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus finden. Die montäglichen Demonstrationen in Dresden bieten bis heute eine Bühne für Menschenverachtung jeglicher Couleur.
Warum erzählt es irgendjemand, was sollen denn normale Leute oder was soll ein normales Volk überhaupt sein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Was eigentlich das Ziel davon war, war zu sagen, wir gucken überhaupt nicht darauf, wie krass antidemokratisch, rassistisch, verschwörungstheoretisch, antisemitisch deren Inhalte sind, sondern wir meinten die über diesen Normalitätsbegriff so ein. Und schon damals hieß es eben, man soll die nicht ausgrenzen. Man soll mit denen reden, man soll die abholen und so weiter. Und ich finde, das ist so ein bisschen quasi der Alltagssprachgebrauch für die Straße ist dieses, die normalen Leute und die institutionelle Form ist dann sozusagen dieses Neutralitätsgebot, wo Inhalte völlig ausgeblendet werden, sondern vermeintlich immer alle überall dabei sein müssen, was natürlich totaler Unsinn ist, weil, wie ich schon gesagt habe, man grenzt dann immer irgendwen anderen aus. Und es gibt ja gute Gründe, Leute, die faschistischen Ideologien anhängen oder so, von Veranstaltungen auszuschließen. Und du hast schon gesagt, dass es mit dem, die Linken sind doch genauso schlimm wie die, das ist auch sowas, was rumgeistert und da würde ich auch sagen, das hängt damit zusammen und das ist in Ostdeutschland auch, was schon lange sehr, sehr stark ist, nennt sich ja Extremismustheorie, also das erzählt wird, an den Rändern der Gesellschaft links und rechts stehen diese sogenannten Extremisten und die wollen die demokratische Gesellschaft, in der alles in Ordnung ist, kaputt hauen und die sind gleich und das ist was, womit sich ja auch schon viele seit den 90ern beschäftigen und was es jetzt aber auch noch gibt. Und das geht bis hin zu weit, dass Jugendliche, Alternative oder queere Jugendliche von Nazis angegriffen werden und hinterher gesagt würden, naja, das sind rivalisierende politische Jugendgruppen, die haben sich halt gegenseitig auf die Mappe gegeben. Also es war harmlos, die rechte Gewalt, die die Leute erfahren. Und es soll eben linke, antifaschistische Leute, oft auch Jugendliche, kriminalisieren und auch davon abhalten, sich zu positionieren und sich politisch zu engagieren. Ob das jetzt diese Wahlergebnisse sozusagen mit herbeiführt, finde ich schwer zu sagen, aber es stiftet auf jeden Fall so einen gesellschaftlichen Debattenrahmen, in dem es eben so viel diskutiert werden muss, ob man irgendwen irgendwo ausladen darf oder ob der jetzt genauso ist wie jemand anders durch diese ganzen Gleichstellungen und Normalisierungen, dass man zu der eigentlichen Frage vielleicht gar nicht mehr kommt und dass man eben dann doch wieder ganz viel über die AfD gesprochen hat oder sie gar eingeladen worden ist, obwohl es viel wichtiger gewesen wäre, einen Raum für was anderes zu stiften.
Dann kommen wir mal zu den Parteien bzw. Wahlkampf rund um die Parteien. Die Grünen sind in Brandenburg und Thüringen aus dem Landtag. In Sachsen fliegen sie aus der Regierung. Nicht zuletzt, weil auch ihr Koalitionspartner aktiv gegen sie Werbung gemacht hat. Für die Linke sieht es in den Ergebnissen ähnlich schlecht aus. Was ich fragen möchte, wie hat sich denn der Diskurs rund um Parteien zu dieser Landtagswahl auf alle progressiven Kräfte ausgewirkt?
Was ich auf jeden Fall finde, ist, dass wir im letzten Jahr ja so extremes Gebäsche auf die Grünen erlebt haben, wie wir es früher auf die Linkspartei manchmal erlebt haben, wobei, glaube ich, nie in so konzentrierter bundesweiter Form. Und ich würde sagen, das richtete sich immer gegen vor allem eine Partei und ihr nahestehendes Umfeld und ihre Anhängerinnen. Ich würde aber sagen, dass das auch was ist, wovon die ganze Zivilgesellschaft irgendwie was abgekriegt hat oder auch was abkriegt. Also wenn eine Partei nur von rechts angegangen wird und dann vor allem für die Dinge, die eigentlich positiv sind, also für eine größere Offenheit, für feministische Politik, aber auch für eine Art Politik zu machen, die vielleicht anders sein soll als von konservativen Parteien. Und das so zum Feindbild erklärt wird und es klar ist, dass sich da bundesweit Leute finden, die ja auch unglaublich aktiv werden dazu, ne, die Misthaufen irgendwo hinkarren. Ich weiß, dass ihr das in Rheinland-Pfalz auch erlebt habt. Also diese Aktivität, die da entstanden ist, die aber auch jeden Radweg jetzt hier zum Beispiel bei uns aufs Blut bekämpfen, weil wer Rad fährt und wer Rad fahren will, der muss mit diesen Grünen zu tun haben und die sind der eher an allem schuld sozusagen, was uns Schlechtes geblüht hat, dann denke ich, das ist was, was in die Lebensqualität von allen, aber eben auch in die Arbeit von vielen mit reingeht, weil in diesem Ressentiment so viel drinsteckt, was nicht nur mit den Grünen zu tun hat, sondern mit allen, die demokratisch oder feministisch aktiv sind. Also einfach dieses tatsächlich eine andere Welt wollen oder zumindest damit identifiziert werden, dass man es will, die in irgendeiner Form vielleicht weicher eingerichtet ist. Also weich nicht im Sinne von wir kuscheln alle, sondern es geht nicht nur hart gegen hart, Ellbogen gegen Ellbogen. Und deswegen finde ich, dass diese Grünenfeindlichkeit ja über die Partei hinaus eine Wirkung hat und das Ergebnis davon ist eben ja auch dieses Einknicken der Stimmen und dieses Verlassen des Landtages. Und ich glaube, das ist schon ein Problem, wenn da die Kraft dann auch fehlt, inhaltlich bestimmte Themen zu bearbeiten und Anträge zu stellen, aber auch einfach zu sehen, dass Leute so schlimm verlieren über so schlimme Kampagnen, die sich ja gegen Dinge richten, für die viele andere auch stehen, auch wenn sie sich jetzt vielleicht nicht genau der Partei immer zugehörig fühlen.
Eine Frage zum BSW. Es ist zwar noch offen, wie sich die einzelnen Landesverbände zu gewissen Fragen positionieren, aber im gesellschaftspolitischen Diskurs hat das BSW ja schon gegen progressive Politiken, wie zum Beispiel das Gendern, hart geschossen. Wie blickst du und wie blicken denn Menschen und Organisationen, mit denen du zusammenarbeitest, auf das BSW?
Ich finde es eine schwierige Frage, weil das BSW ist ja auch nicht sozusagen Teil meines Berufes. Das heißt, ich beobachte hier und bin im Gespräch mit denen wie viele andere auch, aber es ist jetzt nicht mein täglich Brot, deswegen stecke ich so tief da nicht drin. Was ich auf jeden Fall sagen kann für Sachsen ist, dass ich finde, dass sie diese Nationalisierung linker Themen hier auch im Wahlkampf stark vorangetrieben haben. Also sie haben plakatiert damit, der Gesundheit eine Heimat geben, der Würde eine Heimat geben. Also sie haben eigentlich genuin menschenrechtliche, progressive linke Dinge genommen und die immer in diesen Heimatbegriff eingemeindet. Und ich denke, dass sie diesen Heimatbegriff genutzt haben, war schon klar, dass sie damit also nicht mit den grünen und linken Kosmopoliten aus der Stadt, die sowieso nur an den Leuten vorbeileben, vermeintlich in eins gesetzt werden wollten. Und gleichzeitig ist es aber ja eine Verkehrung von universellen Begriffen, weil Gesundheit braucht keine Heimat, sondern Gesundheit braucht gute Infrastruktur. Die braucht aber keine Nationalität, braucht auch keinen Dialekt und kein Brauchtum tatsächlich. Und das steckt ja in diesem Heimatgedöns immer so drin. Wir müssen uns alle wohlfühlen. Da wird so zugedeckt, wenn es eigentlich nicht funktioniert. Wenn die Gesundheit eine Heimat hat, finde ich, klingt es so wie, die Krankenhäuser sind immer noch kaputt gespart, aber irgendwie, weiß ich nicht, wird drin geschunkelt oder so. Also das ist so das, was es bei mir aufruft. Und es war natürlich trotzdem, ist es gekonnt, weil das heißt ja auch, dass man genau damit Leute anspricht und sich aber nach rechts so ein bisschen so eine Flanke aufhält, weil man halt diese Heimat schon mal mit angesprochen hat und Heimat ist einfach vor allem ein rechts sehr starker genutzter Begriff. Und das allein finde ich eigentlich schon krass, weil wenn man als BSW hier Wahlkampf macht, weiß man, in welchem Kontext man es bewegt. Und jetzt mal jenseits all der anderen Differenzen, die man vielleicht da haben kann, ist doch die Frage, wenn ich schon anfange mit so Heimat, wer fühlt sich von mir jetzt eigentlich angesprochen, wer fühlt sich auch gestärkt und wer fühlt sich vielleicht nicht gestärkt? Und ich glaube, Leute im ländlichen Raum, die sozusagen immer als Nestbeschmutzer gelten, als die, die nicht ordentlich mitmachen bei der Heimat, weil sie Kritik üben an dem, was vor Ort nicht gut läuft, die kriegen von solchen Heimatgedönsplakaten keine Rückenstärkung. Und ich denke, dass das die Leute vom BSW, vor allem die, die schon lange ja auch politisch aktiv sind und hier lange leben, wissen müssen. Die wissen genau, wo sie hier sind und was sie plakatieren und wen sie damit ansprechen und was in diesem Heimatbegriff alles für große Andeutungsmuster drin stecken. Und dass die in Sachsen traditionell dann eher rechtsgefühlt sind, muss ihnen auch klar sein. Das ist so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, wo ich dachte, da hat man schon im Wahlkampf eine Positionierung irgendwie eingenommen. Was konkret politisch von denen zu erwarten ist, jenseits der großen Themen, die sie so vor sich hertragen, finde ich, kann man trotzdem überhaupt nicht ableiten. Aber ich finde, man hätte sich trotzdem klarer gegen die AfD zum Beispiel positionieren können. Das könnten die machen. Die könnten trotzdem so ein bisschen ihren Anti-Establishment-Ding fahren und sich gegen die AfD positionieren. Das wäre ihnen möglich, wenn sie das wollen würden. Und das tun sie meines Erachtens kaum. Es gab ja jetzt auch immer mal den Hinweis von so Demokratie- und Populismusforscherinnen, dass es in fast allen europäischen Ländern so klassisch linkspopulistische Parteien gibt, die also ein bisschen Nationalismus mit sozialpolitisch klaren Forderungen mixen und dass das BSW damit eigentlich eher bedeutet, dass Deutschland aufhört, eine Ausnahme zu sein, als dass es sowas Exzeptionelles ist, dass es das jetzt gibt. Und das fand ich so ein bisschen beruhigend, dass man sagt, man kann auch sich so ein bisschen entspannen. Irgendwie gibt es das überall. Und es stimmt auch. Ich finde aber trotzdem, dass sie dann in dem Kontext, in der Stimmung, in der sie es gibt und in der sie entstehen, nicht so einen Wahlkampf machen können, wo sie sich so leicht eingemeinden lassen. Also dann müssen sie sich halt auch klar positionieren, dass sie ein, wie auch immer, anderes Angebot stiften wollen, aber sich trotzdem klar eine Grenze setzen, wo es anfängt, rechts zu werden. Und das haben sie meines Erachtens nicht getan.
Zoomen wir doch mal raus auf die ganze BRD. Was wird die Extremrechte aus den drei Wahlen für den Rest der Republik deiner Meinung nach mitnehmen? Es gibt da ja so zwei Erzählungen. Die einen sagen, daraus kann ein Flächenbrand entstehen. Die anderen sagen, der gesamte Osten, das sind weniger Menschen als NRW, das bleibt eigentlich nur eine laute Minderheit. Wie schätzt du das ein?
Ist in Masse auch nur NRW, ist wirklich ein bisschen witzig, weil da so drinsteckt, dass es dann irgendwie nicht so schlimm ist. Also ich finde immer, selbst wenn es nur den Osten betreffen würde, weiß ich immer gar nicht, was sich Leute damit denken, das damit so kleinreden zu wollen. Irgendwo steckt da unterschwellig drin, dass der Osten noch so ein bisschen Anhängsel ist an dieser alten BRD und nicht so richtig für voll zu nehmen ist. Der Osten hat ein massives Problem und ich finde, wer so redet, gibt uns denen auch so ein bisschen Preis. Weil dann ist es halt so, der Osten ist dann immer so ein bisschen exotisch und ein bisschen wunderlich und man weiß auch nicht so richtig, was die Leute wollen und man muss dann immer die Ostdeutschen verstehen oder so. Ich glaube, wenig richtige Antworten fangen damit an. Ich glaube aber auch nicht, dass es überall genauso wird, weil es ja trotzdem strukturelle Faktoren gibt, die dazu führen, dass Wahlergebnisse anders sind, dass auch eine politische Kultur anders ist. Ich glaube, vieles ist ähnlich, wenn wir diese großen Meinungsumfragen, die Autoritarismusstudien anschauen, hat man zum Beispiel gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, antidemokratische Einstellungen hast du überall, aber du hast unterschiedliche Mobilisierungsfähigkeiten, du hast eine andere Einbettung in demokratische politische Institutionen, die hier den Leuten halt teilweise einfach nicht sehr viel bedeuten, weil es, glaube ich, also einmal, weil sie sie inhaltlich nicht gut finden, aber weil es auch wirklich nie ihre eigenen sind und sie sie nie zu ihren eigenen gemacht haben, weswegen denen sozusagen auch die ganze Kritik an AfD, sobald die aus öffentlich-rechtlichen Medien oder etablierten Parteien kommen, total egal ist, weil das nicht ihrens ist, weil sie sich von dem nicht so sehr angesprochen fühlen. Das ist vielleicht so ein bisschen speziell, was ich trotzdem glaube ist, und das ist gar nicht jetzt nur meine persönliche Meinung, sondern wir haben das bei Weiterdenken, wo ich ja arbeite, schon seit vielen Jahren diskutiert. Und das ging eigentlich los, als Pegida war. Da haben ja auch alle gesagt, Sachsen, der Sonderfall, was ist los in Sachsen, was ist los im Osten? Erklärt uns das mal, wie kann das denn alles sein? Und was wir gesagt haben war, naja, wir glauben nicht, dass das hier so speziell ist, sondern wir glauben, man könnte sagen, es ist so eine Art Labor und hier wird was ausprobiert, was sehr wohl auch an anderen Orten möglich ist. Und wir sehen Jahre später, dass die frühen AfD-Wahlergebnisse, die hier so früh so hoch waren, haben andere Bundesländer teilweise auch eingefahren. Nicht so hoch wie hier, aber auch viel höhere Zahlen, als es wiederum vor 10 Jahren erwartet hätten, als die AfD sich noch gegründet hat. Wir haben große Demos in den letzten Jahren gesehen, zum Beispiel im Rahmen dieser sogenannten Bauernproteste. Auch zum Beispiel Blockaden von demokratischen Politikerinnen sind große auch in westdeutschen Bundesländern passiert und nicht hier. Also vieles von dem, auch dieses, ne, diese schäbigen Demos, wo die Leute auf der Straße in die Kamera den größten Unsinn und die größte Menschenverachtung rein erzählen, das fanden immer alle so krass, dass das Leute bei Pegida in Dresden machen und zack kam Corona und man konnte das in jedem Bundesland aufnehmen, wenn man das aufnehmen wollte. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich klar hat, was vor Ort vielleicht besonders ist, aber dass man sich darauf nicht ausruht, sondern dass man daraus dann die Kraft nimmt, was zu machen. Beispiel Neutralität und Normalisierung. Wenn es denn wirklich so viel besser ist an anderen Orten, dann ist es auch wichtig, dafür zu sorgen, dass es so bleibt oder noch besser wird und daran vielleicht auch Kraft wieder woanders hin zurückgeht. Also glaube ich, jeder muss an seinem Ort dann auch in einer speziellen Situation sich zum Beispiel dafür einsetzen, dass extreme Rechte keine Gelder bekommen, keine Räume bekommen und vor allem nicht andere Leuten die Räume wegnehmen und andere bedrohen. Und da würde ich sagen, haben auch die westdeutschen Bundesländer wirklich mehr als genug zu tun. Ich habe nicht den Eindruck, dass dort alle Projekte und alle Antifaschistinnen immer zu sicher sind. Ich finde, auch wenn so viel Kraft übrig ist, weil man das Gefühl hat, das Problem liegt vor allem im Osten, kann man sich auch gerne anderen Dingen zuwenden. Zum Beispiel ist es immer wieder so, dass wichtige Projekte in der Demokratiearbeit, die hier teilweise überlebenswichtig sind, Bildungs- und Beratungsangebote, ne, Beratungsangebote zum Beispiel für Opfer rechter Gewalt, die müssen öffentlich gefördert werden. Das kann man nicht privat oder durch Fundraising mal so eben machen. Und dieser Eiertanz, der zum Beispiel um die Schuldenbremse herum getanzt wird, führt dazu, dass alle möglichen Projekte, die man kennt, immer wieder auf Geld warten müssen oder Unsicherheiten haben, ob sie es überhaupt bekommen. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein Projekt für alle, die sagen, hier bei uns ist es nicht so schlimm. Gut, dann macht das zu eurem. Woanders ist es schlimm und es ist ganz dringend notwendig, dass politische Förderstrukturen funktionieren und dass es eine gute Demokratiepolitik gibt, die dann den Leuten in den schwächeren Regionen zugutekommt. Das kann nicht immer alles hier vor Ort erkämpft werden. Es ist aber dringend notwendig, wenn diese wichtigen Programme teilweise wegfallen. Diese Arbeit kann nicht aus dem Ehrenamt gestellt werden. Dann geht uns hier richtig was verloren, dann geht richtig was kaputt. Und diese neoliberale Sparerei letztendlich liefert dann Bundesländer der extremen Rechten aus. Also alle, die sagen, sie haben die Hände noch frei. Ich glaube, es gibt vor Ort genug zu gucken, wo man schieben kann. Und wenn dann die Hände immer noch frei sind, dann gibt es bundesweit auf jeden Fall was zu schieben. Und das ist auch eine Art zu unterstützen, sozusagen dafür zu sorgen, dass hier nicht immer um jeden Cent gekämpft werden muss für die absolut notwendige Arbeit, die Leute tun.
Ich danke dir, Hanna. Zum Abschluss überlasse ich dir gerne noch die Zeit, etwas loszuwerden, was dir wichtig ist und was bei meinen Fragen auch einfach zu kurz gekommen ist.
Es gibt so eine Widersprüchlichkeit, dass man einerseits gerne erzählen will und wahrgenommen werden will und andererseits die Leute ja auch manchmal so müde sind, immer wieder zu erzählen oder gefragt zu werden, wie schlimm es ist. Und ich glaube, deswegen würde ich es nochmal so als zusammenfassend sagen, es ist wirklich eine anstrengende Situation, wenn man in kleinen Orten aktiv ist und einen Leute, von denen man weiß, dass sie in der extremen Rechten sich zugehörig fühlen, einen auf der Straße fragen, ey, warum ist denn dein Gartentürchen immer noch nicht repariert? Das sind so Alltagsbedrohungen. Oder jeden Tag Flyer von der AfD oder jede Woche meinetwegen Flyer von der AfD im Briefkasten zu haben, die ja weiß, dass man sie nicht wählt, sondern wo einfach jemand kommt, einen Stapel Flyer einwirft und sagt, ich weiß immer noch, wo du wohnst. Das ist die Hölle, so zu leben. Das ist wirklich anstrengend. Man kann nicht ohne Angst darin sein, weil man nie weiß, wann sie aus ihren Drohungen Taten werden lassen. Und das schleppt man mit sich und es macht mürbe und es ist schwer, sich dann noch zu motivieren. Und wenn ich dann manchmal höre, dass es quasi Aufrufe gibt an die Zivilgesellschaft, was sie jetzt machen soll und was die Leute noch alles tun sollen, dann möchte ich nochmal sagen, ich glaube, die Leute, die jetzt aktiv sind, die tun wirklich erdenklich viel. Ich weiß nicht, was sie noch tun sollen. Ich finde es wichtig, dass die auf sich gucken und dass sie vor allem ihre Forderungen auch nochmal laut werden lassen. Ich finde, die Leute geben immer sehr viel von sich und arbeiten teilweise fast schon so ein bisschen selbstlos da drin. Aber das ist für mich nicht die Idee, sondern man hat darin auch was zu fordern und eben zum Beispiel von den nun gewählten demokratischen Parteien zu fordern, dass sie gefälligst die Strukturen zu schaffen haben, in denen Leute überhaupt noch zum Beispiel ehrenamtlich tätig sein können oder überhaupt sich sicher fühlen können in ihren Orten mit dem, wie sie leben. Und dass es einfach möglich sein muss, queer zu sein in Bautzen, ohne Angst zu haben und dass das gerade nicht unbedingt der Fall ist. Und da ist so unglaublich viel zu tun. Also einerseits wird die Situation immer so hochgeschrieben, wie schlimm es ist, wie schlimm es ist. Und ich habe das Gefühl, es geht trotzdem unter, wie krass das ist, wenn man dieses Schlimme als Alltag hat. Und deswegen würde ich sozusagen am Ende eigentlich nochmal mich trotzdem nochmal bei allen bedanken, die hier immer noch alle da sind, weil ich finde es einfach krass, was die Leute machen. Und ich wünsche mir, dass alle gut auf sich aufpassen und sich mit guten Leuten umgeben, so sie das können. Und ich glaube, man kann gar nicht oft genug Danke sagen den Leuten, die hier wirklich unglaublich Cooles reißen. Und wenn es nur ist, dass sie überhaupt einen Ort und die Idee davon stiften, dass es auch anders sein könnte als gerade. Und dass man auch solidarisch miteinander leben kann. Ich glaube, darin steckt in so einer Situation schon wahnsinnig viel Kraft.
Hier nochmal Danke an Hanna, dass sie die Zeit gefunden hat, beim Podcast dabei zu sein. Und natürlich vielen lieben Dank an alle Zuhörenden, dass sie wieder eingeschaltet haben. Wer sich für die Arbeit der Fachstelle interessiert, findet die Publikation unter weiterdenken.de. Unter anderem gibt es dort die Ausstellung Solidarisch Zusammentun gegen Rechts, eine Ausstellung, wie wir uns der Extremrechten entgegenstellen können. Das haben wir natürlich, ebenso wie erste Anlaufstellen zur Beratung gegen Angriffe von Rechts, in den Shownotes verlinkt.
Das war Auf der rechten Spur, der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 10. Über Einschätzungen zu den Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Mit Hanna Eitel. In der nächsten Folge sprechen wir mit Alruhn Schleif über extrem rechte Bildungsträger. Redaktion hatte Tillmann Schröder. Produktion Moritz Buch. Redaktionelle Verantwortung Alruhn Schleif.